Er hat selbst einmal von sich gesagt, ich wäre gern der Troubadour, der mit der Gitarre daherkommt und die Leute anrühren möchte. Erik Pfeil ist Musikkritiker, er ist Buchautor, er ist Komponist, Sänger und Dichter. Jetzt erscheint sein zweites Album, das heißt Die Liebe, der Tod, die Stadt, der Fluss. Daraus auch das Stück, das wir gerade gehört haben, das heißt Der depressive Detektiv. Erik Pfeil ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo, freut mich.
Du hast einmal einen Roman über einen depressiven Detektiven angefangen. Daraus ist dann leider nichts geworden. Jetzt heißt der erste Song auf deinem Album Der depressive Detektiv. Ist das aus dem gescheiterten Roman entnommen?
Ja, ist es. Also im Grunde stand diese Figur fest des depressiven Detektivs und ich wollte einen Krimi ohne Kriminalfall schreiben. Daran bin ich dann so nach 50 Seiten gescheitert, fand aber nach wie vor diese Figur gut, die natürlich auch so ein bisschen ein alter Ego ist oder eine Figur, in die man sich so schreibend so ein bisschen reinschrauben kann, so ein verlebter Pseudo-Film-Noir-Charakter, der sich so in den Dingen des Daseins verheddert und etwas sucht und sich selber verloren geht. Und da ist eine, genau der Song daraus entstanden.
In dem Song geht es darum, da sitzt der Detektiv, dann kommt ein Mann zu ihm, also der hat einen Auftrag und der Auftrag besteht darin, diesen Mann zu finden, der zu ihm kommt. Also eine absurde Szene im Grunde.
Ist interessant, dass du sagst Mann, weil es ist offen gehalten, weil in meinem Kopf ist es eine Frau, aber es wird nicht erklärt. Es ist halt so die berühmte Femme Fatale, die reinkommt und es könnte aber auch ein Mann sein, weil es ist nirgendwo, ne, wird da das Geschlecht benannt. Ist eine Person, die sagt, suchen Sie mich, noch besser finden Sie mich, ich bin nicht mehr da.
Gut, etwas absurder Vortrag, denn
absolut.
Diese Frau steht ja vor ihm.
Richtig. Also
ist ja offensichtlich noch da.
Wenn sie denn tatsächlich da steht oder wenn das nicht Produkt seines Deliriums ist. Ne, was
kann natürlich.
Er wacht immerhin am Nachmittag auf, wie es in der ersten Zeile heißt. Also es könnte auch sein, dass er da eine harte Nacht hinter sich hat.
Es geht aber auch so ein bisschen dann auch um Suche, das
ja.
Ich, wer ist das
genau.
Ich, wer sind wir, die wir da stehen
genau.
Oder wer sind wir eben nicht. Und dann hört man im Hintergrund, Halleluja, der Blick nach oben. Ein Stück heißt auch Himmelwärts. Mhm. Ist das dann die Blickrichtung, die entscheidet, wenn wir auf der Suche sind, nach oben zu schauen, Himmelwärts, Halleluja?
Also ich glaube, letztlich schon. Ich habe mich kürzlich dabei ertappt, das fand ich sehr interessant. Mein Bruder ist kürzlich gestorben. Dieser... Ja, ich sag mal, Krankheitsgeschichte meines Bruders, die dem vorausging, aus der ist dieses Stück Himmelwärts entstanden. Als er dann gegangen war, habe ich mich tatsächlich am Tag, wo das dann geschah, dabei ertappt, dass ich mit dem Auto über die Autobahn fuhr und die ganze Zeit nach oben guckte. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mein Gottesbild so ist, wie in den berühmten Kinderbüchern, aber der Blick ging nach oben. Und ich habe mir an dem Tag auch den Satz aufgeschrieben, ich schreibe den ganzen Tag Sätze auf, aus denen dann Songs werden. Ich habe mir den Satz aufgeschrieben, wenn ich an dich denke, gucke ich nach oben.
Ist der Blick wieder nach oben gezogen? Zieht es einen nach oben zu blicken?
Tja, an dem Tag war das so. Ich habe meiner Tochter versucht, das so ein bisschen zu erklären. Und der habe ich wiederum gesagt, naja, ich sehe es jetzt eigentlich nicht so, dass da jemand im Himmel ist, in dem man da eigentlich guckt, auch wenn ich das tue. Ich habe immer das Gefühl, die Leute sitzen... Das denke ich naiverweise wirklich. Die sitzen um einen rum auf Tischen, Stühlen, Waschmaschinen und gucken einem bei dem alltäglichen Quatsch zu, den man weitermacht, schütteln den Kopf und denken sich, wenn du wüsstest.
Das ist der Song Himmelwärts, den du gerade angesprochen hast. Das ist ein Song, da triffst du, wahrscheinlich du, triffst den Tod, den Bruder Hein.
Im Video, genau.
Ja. Das kann man im Internet sehen. Mhm. Dieses Video gibt es im Internet. Und Bruder Hein, also das ist jetzt kein bedrohlicher Geselle, der einem Angst macht.
Ja.
Nein, man lässt ihn an seinem Tisch sitzen, man gibt ihm einen Kaffee, raucht eine Zigarette.
Ja, da ging es mir darum, aus der eben beschriebenen Erfahrung, dass der Tod, wenn er denn einmal, wenn dieser seltsame Gast, der Tod ja ist, wenn der im Raum steht, bekommt der nach einiger Zeit so eine ganz seltsame Alltäglichkeit. Und das ist teilweise... schrecklich, weil es immer die Gefahr mit sich birgt, dass der Mensch, der sterbende Mensch, darauf reduziert wird, dass er stirbt. Also, dass ihn sein Sterben nur noch ausmacht und man auch jemandem nur noch so begegnet und alle möglichen anderen Charaktereigenschaften so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Ja, mir ging es ein bisschen darum, diese Alltäglichkeit, die der Tod hat, wenn er denn halt mal da ist, die hat ja auch was unglaublich Banales. Ne? Also, man hat immer wieder mit denselben Sachen zu tun. Man merkt irgendwann, naja, man muss halt mit dem auskommen oder man kommt sogar mit dem aus, weil er ist jetzt nun mal da. Er steht im Raum.
Hat es was Tröstendes, ihn zu personifizieren? Heine hat das zum Beispiel auch immer gemacht. Frau Sorge sitzt am Bett und strickt und ja, andere Gedichte.
Frau Sorge, ja. Gute alte Frau Sorge, war heute auch schon da.
Ja. Man muss ja das irgendwie zu fassen kriegen, zu packen kriegen, sonst erschlägt einen das, diese Angst, dieses Nichts. Es ist alles vorbei, es ist nichts, damit kann man nicht leben. Man kann sich die Vergänglichkeit ja auch nicht vorstellen, genauso wie man sich die Unvergänglichkeit nicht vorstellen kann, kann man sich die Vergänglichkeit nicht vorstellen. Das geht einfach nicht, oder?
Ja, interessanterweise wird aber öfter über, das ist ein Wort, das ich überhaupt nicht mag, gerade in der deutschen Musik, wenn es benutzt wird, und es wird sehr oft benutzt, das Wort Ewigkeit. Über Ewigkeit wird sehr schnell gesungen. Ne? Ich werde ewig und wir werden in Ewigkeit. Also muss man mal darauf achten, deutsche, gerade junge Männer mit weitwunden Stimmen singen sehr gerne über Ewigkeit.
Die besingen ihren eigenen Größenwahn.
Das sicherlich zuletzt auch, ja. Wahrscheinlich ist das Wort Ewigkeit, wenn man jung ist, hat das was Donnerndes und sehr, sehr Verführerisches. Ja, ich glaube, wenn man dem Tod so eine Gestalt gibt oder den eben in dieses Kostüm steckt, das er ja auch im Video hat, vielleicht verliert er dann von dem Schrecken. Also wenn der Tod dann plötzlich einen im Alltag begleitet und ich fahre dann im Auto mit ihm rum, ich biete ihm eine Zigarette an, er lehnt ab, Bier will er auch nicht, aber er macht einen Ölwechsel mit mir. Er ist halt immer da und man beschäftigt sich die ganze Zeit mit ihm. Ne? Klar, und damit verliert er an Schrecken idealerweise.
Also er packt nicht seine Sichel aus und...
Wir haben keine Sense gekriegt. Sense, wir wollten erst eine Sense haben, aber ich glaube, es war ganz gut, dass wir nicht durch Köln, wo wir das Video ja gedreht haben, in der Sense gelaufen sind. Ich glaube, wir hätten relativ schnell Probleme bekommen. Also wenn man vermummt mit einer Sense durch Köln läuft, das sollte man vermeiden.
Dein Album ist eindeutig religiös aufgeladen. Das sieht man auch schon am Booklet. Also da kommt so ein Schutzengel, eine Kerze mit einem Schutzengel vor, ein Kreuz. Interessant aber auch, dass das Wort Gott gar nicht auftaucht. In den Texten nicht, auch nicht im Booklet taucht es auf. Warum nicht?
Das ist ähnlich wie mit dem Wort Ewigkeit. Das Wort Gott hat für mich im Rahmen von Musik, von mir aus nennen wir es auch Popmusik, im weitesten Sinne ist das ja Popmusik, was ich mache, finde ich, hat das Wort Gott einen schwierigen Klang, weil da höre ich dann sehr schnell so amerikanische, spirituelle Donnersänger. John Lennon hat mal einen Song gemacht, God, der war gut. Aber ansonsten ist das ein Wort, was ich schwierig finde. Also was, wenn es dann ausgesprochen wird, so ein bisschen alles platthaut.
Das ist die Schwierigkeit überhaupt, über Religion zu reden, weil das so klischeebesetzt ist. Entweder es wird pathetisch oder es wird komisch, ironisch. Und irgendwie dazwischen scheint es nicht so richtig was zu geben.
Oder? Naja, und das Problem ist natürlich auch immer, dass man ein Problem, was in der letzten Zeit ja zunehmend interessant geworden ist, dass man natürlich auch immer mit nicht-religiösen Menschen über Religion redet und die wollen das natürlich gar nicht. Oder viele wollen das nicht. Und deswegen ist das Reden über Religion, wir tun das jetzt hier gerade und ihr macht das ja auch viel, ist natürlich schwierig.
Es ist schwierig, weil es auch sehr intim ist.
Weil es intim ist. Ja, und man tritt scheinbar unglaublich zu nahe, wenn man das tut.
Und man wird leicht missverstanden.
Ja. Und man wird ja auch schon durch das alleinige Reden darüber, bekommt man so den Hauch des Missionarischen so ein bisschen.
Ja, und es ist insofern auch intim, wie man zum Beispiel auch niemanden beim Beten filmt. Ich filme niemanden beim Beten. Und mir kommt es manchmal so vor, wenn man über Religion redet, ist das so ein bisschen, als wenn man beim Beten gefilmt wird, oder?
Ja, interessant, ja. Ich kenne jetzt auch nur beim Beten gefilmte Menschen aus Spielfilmen. Das sind dann oft so sizilianische Mafia-Paten oder so. Und so beten Leute in der Regel nicht.
Und das soll ja auch nichts Ausgestelltes haben.
Genau, das also Bild des Betens hat eigentlich, glaube ich, nichts mit Beten zu tun.
Jesus macht Yoga und der Teufel lacht, so heißt es in einem deiner Stücke auf dem Album. Ist vielleicht auch eine treffende Situationsbeschreibung unserer Religiosität. Yoga statt Kirche, der Teufel lacht aus einer anderen Zeit zu uns. Das Geheimnis ist verpufft. Wie schade, oder?
Na, verpuffte Geheimnisse sind grundsätzlich zu bedauern, glaube ich. Es führt jetzt vielleicht von dem Religionsthema weg, aber das ist mir ja generell beim Musikmachen oder noch mehr beim Texteschreiben wichtig, dass man mit einem Rätsel da rausgeht und nicht, oder mit einer Frage, nicht mit einer Antwort. Also ich mag es nicht, wenn ich am Ende eines Stücks, am Ende einer Platte, am Ende eines Buchs alle Antworten habe oder mir das Gefühl gegeben wird, sie jetzt haben zu müssen. Also ich mag, wenn es rätselhaft bleibt, und das Stück ist auch relativ rätselhaft. Hyänen am Strand heißt das. Ich weiß selber gar nicht so genau, worum es da geht, aber mich hat das gestern auch jemand gefragt. Ich glaube, da geht es tatsächlich um so private Apokalypse oder um, vielleicht sogar um häusliche Gewalt oder sowas. Also da geht es um so Aggression im privaten Raum.
Du hast dich selbst mal als Rätselmann bezeichnet, also der Rätsel aufgibt. Ich habe da eins aus deinem Album. Du kannst dich verlieben, du wirst religiös oder verrückt. Sind das die drei Alternativen? Mehr gibt es nicht. Und dann kommt das Rätsel, daraus können und müssen wir auswählen, denn eigentlich sind es nur zwei. Welche beiden sind denn identisch?
Naja,
religiös, verrückt? Verliebt?
Die Frage, ich würde sie gerne beantworten, die darf ich wirklich nicht beantworten, weil natürlich da der Reiz dieser Zeile drin besteht. Das ist eben exakt der Punkt, den jeder für sich beantworten muss. Welche beiden Begriffe sind denn da identisch?
Religiös, verliebt, verrückt?
Ja.
Naja, das ist spannend, darüber nachzudenken.
Ja, ja. Ich hoffe's.
Es hat natürlich aber auch viel damit zu tun, wir sprachen gerade darüber, gelingt es uns noch über Religion und Religiosität zu sprechen? Du hast jetzt ein Album gemacht, das hast du selbst Konzeptalbum über den Tod genannt. Das ist schon mal sehr hoch ins Regal gegriffen, nicht?
Das ist aber auch bewusst, wenn man sowas im Zusammenhang mit einer Musikveröffentlichung sagt, sollte man das immer mit dem berühmten Augenzwinkern tun. Also wenn ich sage Konzeptplatte über den Tod, da sind auch Sachen drauf, die haben da nichts mit zu tun. Mir wurde nur irgendwann bewusst, auf meiner ersten Platte war das meist gesungene Wort, sagte man mir, müde. Diesmal geht es recht viel um den Tod, also insofern steigere ich mich da scheinbar. Paul McCartney hat auch immer behauptet, seine Alben wären Konzeptplatten, und das war auch immer ein bisschen behauptet.
Ja, aber es geht tatsächlich viel über
sehr viel.
Vergänglichkeit,
ja. Ja, ja.
Melancholie, auf Melancholie in Verbindung mit Humor.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was eigentlich zusammengehört.
Exakt.
Und über den Tod zu reden ist ja mindestens so schwierig, über Gott zu reden.
Ja.
Das ist auch ein großes, schweres Thema. Ich weiß, dass du religiös aufgewachsen bist, katholisch aufgewachsen bist. Und wahrscheinlich wie sehr, sehr viele Menschen hat sich das dann irgendwie verflüchtigt. Also trotzdem bleibt er ja. Man sagt immer einmal katholisch, immer katholisch. Irgend so ein Sound, so
man
ein katholischer
kommt nicht
Sound.
Raus. Nein, exakt. Man Was? Guckt katholisch auf die Welt. Ich glaube, das ist es. Also in ganz banalen Sachen tut man das. Das ist so ein Grundraster, was man bei Menschen merkt. Also katholisch geprägt, das merkt man recht schnell, wenn das jemand hat.
Mir sagte einmal ein Autor, irgendwann in der Kindheit habe er auch darüber reden können, in der Kindersprache des Glaubens. Dann sei das abgebrochen, also dann habe er auch nicht mehr so daran gedacht, weil das Leben mit all seinen Anforderungen gekommen sei. Und dann sei er sterbenskrank geworden selbst. Und er habe darüber schreiben wollen, habe aber gemerkt, er könne an die Sprache der Kindheit nicht wieder anknüpfen, weil das für ihn kitschig gewesen sei, und bedauerte, dass er zwischendurch nie eine Sprache dafür entwickelt habe, sich dem wieder zu nähern oder vielleicht da ein Trostpotenzial zu entdecken.
Ich glaube, es ist schwierig, dafür eine Sprache zu finden, die eben genau nicht das ist, die nicht eben diese Kindersprache ist. Also als Kind hat man ja auch auf eine Art und Weise gebetet. Das war ja dann fast oft wie der sizilianische Mafia-Pate oder wie die alte Dame ganz in Schwarz in der Kirche. Also das hatte ja auch was unglaublich Großes. Und das geht einem natürlich, kommt einem abhanden, und damit dann auch diese Sprache. Ich weiß gar nicht, was zuerst weggeht, ob die Sprache weggeht oder ob die Sache weggeht.
Aber erstaunlich ist, dass es dann doch noch manchmal funktioniert. Wir haben das hier im Kölner Dom erlebt nach dem Germanwings-Absturz. Plötzlich wurde klar, dass die Räume funktionieren.
Ja.
Und die Liturgie funktioniert auch. Es waren gar nicht die Predigten, die die Menschen getröstet haben, die ja breit gewürfelt aus allen Schichten kamen, sondern es war die Form, das Ritual.
Ja.
Ist also das so? Funktioniert das noch?
Die Räume funktionieren, das ist, glaube ich, ein wesentlicher, wenn man es jetzt so blöd sagen will, Trumpf. Also wenn die katholische Kirche einen ganz großen Trumpf hat, dann sind es die Räume. Das sage ich jetzt, und das soll nicht defätistisch klingen, die Show. Ne? Ich sage das als Popmusiker. Ne? Das ist ja das, was man auch daran bewundert, dass das etwas ist, was unglaublich gut funktioniert und immer funktionieren wird, vermutlich. Was ich jetzt nur gerade denke, ist, dass natürlich der zum Glauben zurückgeführte Mensch ist in der Regel ein durch die Katastrophe zurückgeführter Mensch. Es ist nie so, dass man sich eines Sommernachmittags bei der dritten Flasche Bier denkt, ach, jetzt wäre es doch mal ein ganz guter Moment, um zu meinem Glauben zurückzukommen. Man kommt in der Regel durch die Katastrophe, und ich glaube, das ist das, ne, wenn man jetzt darüber spricht, dass der Germanwings-Absturz die Kirche vollgemacht hat oder dass Leute wieder durch die Krankheit dahin zurückkommen. Man scheint die Katastrophe zu brauchen.
Das klingt jetzt etwas enttäuschend, dass der Mensch so...
Enttäuschung scheint mir das zu sein, womit man mehr und mehr zu tun kriegt. Aber ja, mir scheint es realistisch zu sein. Also ich bin da ja auch, Weg zurück klingt ohnehin immer komisch. Es klingt da wie, als wäre das, wo das Zurücklassen richtig wäre und jetzt macht man einen Rückschritt. Und
gibt es ohne Glaube Trost? Nee, oder?
Nein. Glaube woran ist die Frage, aber nein. Ohne, nein.
Und dann geht es darum, eben eine Form dafür zu finden, wie man das ausdrücken kann. Insofern ist ja. Dein Album, du hast es ja selbst angesprochen, es ist auch persönlich motiviert durch Schicksalsschläge, durch eigene Katastrophen. Ist es auch eine Form, die du gefunden hast, oder?
Ja, also die Sachen sind während dieser Krankheitsgeschichte meines Bruders überwiegend entstanden. Ich weiß nicht, ob das jemand jetzt aus meinem näheren Umfeld, ob meine Verwandten das so hören würden und sagen würden, ach ja klar, das ist deswegen. Es haben mir aber Leute tatsächlich gesagt, ach, das hat bestimmt mit deinem Bruder zu tun, weil das hat mein Leben in den letzten anderthalb Jahren geprägt, wird es auch noch immer weiter. Ne? Dass jemand stirbt, ist die eine Sache. Dass er weg ist, ne? Ist nochmal eine ganz andere, dass er auf einmal nicht mehr da ist. Da kommt wieder der gute alte Trost ins Spiel. Und Musik, das sagt man ja immer, ich habe das früher so ein bisschen belächelt, aber wenn Musik eine Sache kann, neben Aufwühlen, was aber zunehmend in Vergessenheit gerät, dann ist es wahrscheinlich Trösten. Ich fand das früher immer schlimm. Trostmusik war für mich immer ein ganz schlimmer Begriff. Mittlerweile denke ich, naja, warum nicht?
Also wenn ein Kind furchtbar traurig ist, du weißt es selbst, du hast eine Tochter, wie sehr kann man da mit einem Lied trösten, wenn man mit dem Kind ein Lied singt?
Ja klar.
Und insofern hat es was Tröstendes.
Ja.
Die Musik, die Liebe, der Glaube, viel mehr bleibt ja auch nicht.
Genau.
Es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, können Songs, können Gedichte, Gebete sein?
Ja, ich glaube, man muss da sehr aufpassen. Ich glaube, ein Song kann im Nachhinein für eine einzelne Person zu einem Gebet werden. Ich glaube, ein Song, der als Gebet angelegt ist, ist, ich möchte fast sagen, verdammt dazu zu scheitern. Es gibt ja zum Beispiel diesen Leonard Cohen-Song Halleluja. Ein ganz tolles Stück in der Leonard Cohen-Version. Es gab danach sehr schwülstige Versionen davon und da hat man, glaube ich, schon versucht, diesen Song gebetsartig zu verwenden. Cohen hat das, glaube ich, eher so als so eine Meditation gemacht und da funktioniert der Song, weil er hat eine Trockenheit, er hat auch Humor. Und in diesen donnernden Versionen geht das ein bisschen abhanden.
Wir müssen nur so tun, als wären wir frei, heißt es auch in einem ihrer Songs. Was ist denn das? Freiheit, das ist doch auch so ein ideologisch aufgeladener Begriff.
Da sind wir beim nächsten Wort. Also das Wort Freiheit ist auch so ein schlimmes. Es gab diesen Marius Müller-Westernhagen-Song, bei dem sich mir alles umdreht. Und ich habe dann gedacht, naja, von Freiheit reden alle, auch in der Werbung, auch bei Zeitschriften, Abonnements. In jedem Kontext wird über Freiheit gesprochen, aber eigentlich ist sie nirgendwo da. Ich habe dann gedacht, naja, die Behauptung von Freiheit, das ist ja mal so ein Anfang. Also, dass man aus seinem eigenen unzulänglichen Dasein, wo eigentlich alles klemmt und alles verstellt ist und die Wege nicht frei sind, dass man einfach mal sagt, ich kann aber jetzt mal behaupten, frei zu sein. Das ist schon mal ein Anfang. So tun. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei.
Und hier doch ein wunderbarer Vers aus dem neuen Album von Erik Veil. Die Stadt liegt wie ein Hund da, der seinen Tod verschläft. Auch hier wieder der Tod. Vielen Dank für deinen Besuch im Domradio. Und
ich
vor
danke.
Allem für das Album, das ein Fest ist, ein existenzielles Fest mit Teufel und Tod an der Festtafel, allem, was dazugehört. Das Album Die Liebe, der Tod, die Stadt, der Fluss ist bei Trikont erschienen und kostet 15 Euro. Ist richtig, 15 Euro. Erik Veil ist auch unterwegs auf Tournee am 10. Juni zum Beispiel in Düsseldorf im Brause. Alle Infos dazu auch auf der Internetseite von Erik Veil unter erikveil-zusammengeschrieben.com. Und jetzt hören wir aus dem neuen Album das Stück Himmelwärts, das Sie übrigens auch als Musikvideo im Internet anschauen können. Dort auch mit dem leibhaftigen Bruder Hein, dem Tod, der gar nicht so gruselig ist, wie man meinen könnte. Vielen Dank, Erik Veil.
Danke auch.